guten Morgen. Zunächst die letzte Sitzung. Wir hatten uns, was die Lebensbegrifflichkeit anbelangt, dieses in der Terminologie bizarre, was die politischen Wirklichkeiten drumherum und dahinter angeht, furchtbare Gelände der staatsrassistischen Eugenik und Lebenspolitik des Dritten Reiches angesehen. Naja, also wir hatten uns mit diesen Textwelten konfrontiert. Von der Preisfrage, gestellt im Jahr 1900, was lernen wir aus den Prinzipien der Deszendenztheorie in Beziehung auf die innenpolitische Entwicklung und Gesetzgebung der Staaten, auf die der Mediziner Wilhelm Schallmeier mit der Vision einer integrierten biologischen Politik reagierte, oder auch von jener schon etwas früher, 1895, propagierten Entwicklungsethik des Publizisten Alexander Tille, führt, so ist man versucht, das ins Bild zu fassen, eine klar erkennbare Linie zur aggressiven Lebensumweltpolitik des NS-Regimes, die ja viel, viel später ihre Take-off-Phase erlebt in den 1930er und dann 1940er Jahren. Die Nazis finden eine auf Wertung und Selektion zugeschnittene Lebensbegrifflichkeit also vor. Es ist ein schon Jahrzehnte eingeübtes Sprachspiel. Wir hatten uns auch die Tatsache klargemacht, dass das Konzept lebenswert bereits um 1900, also lang vor dem Ersten Weltkrieg, formuliert war und auch in öffentlichem Gebrauch. Das ist bis heute, ich betone das so, weil das bis heute in den Diskussionen nicht bekannt ist, sondern systematisch eigentlich immer verkürzt wird sozusagen auf ein Problem der 30er Jahre, diese Themen. Und das ist lang vor dem Ersten Weltkrieg sozusagen im Vollbild präsent, jedenfalls auf der Theorieebene. Es ließe sich Ähnliches, darauf bin ich nicht wirklich eingegangen, das habe ich nur gestreift, für das Thema Lebensraum zeigen. Also auch die NS-Programmatik bezogen auf Lebensraum, Stichwort Volk ohne Raum, setzt auf eine mit dem Begriff des Lebens verknüpfte Rede von Raum in einem solchen ja populationsbiologisch, volkswirtschaftlich grundierten Sinne, die schon älter ist. Dennoch ist auch nicht zu leugnen, dass eine Differenz besteht zwischen der biologischen Politik um 1900 und danach und der NS-Rassenpolitik der 1930er und 40er Jahre. Was um 1900 von Experten vorgeschlagen und in Populärliteratur als naturwissenschaftliche Weltsicht empfohlen und durchgespielt wurde, wandelt sich in der NS-Zeit zu einem Parteidiskurs, der staatliche Politik tatsächlich einer Regierung und ihrer Verwaltungen zur Handlungsachse macht und gefunden hat. Also dieser Diskurs verlagert sich nochmal. Es ist weder einfach nur Wissenschaft noch Populärwissenschaft, sondern es wird tatsächlich zu einem aggressiven, parteilichen Diskursgeflecht. Und insofern handelt es sich auch um etwas anderes. Also ich will auch nicht diese Metapher der Linie überbeanspruchen, dass man das sozusagen, da ist es schon gewesen, so irgendwie um 1900 alles ansiedelt. Das ist sehr heikel und delikat, die Frage, wie da Kontinuität und doch auch Eskalation und Verschärfung genau zu gewichten sind. Der Diskurs der 30er und 40er Jahre ist nicht nur quasi biowissenschaftlich, darwinistisch etc., sondern er ist offensiv völkisch. Das ist auch eine in dieser Zuspitzung neue Note. Er bedient sich einer rassistisch-elitären, germanisierenden und explizit auf Vernichtung angelegten Lebensbegrifflichkeit. Es entsteht das grausame Paradox einer staatlichen Tötungsmaschinerie, die im Zeichen des Lebens, der Lebenshygiene und der Steigerung von Leben, also nicht nur im Rahmen einer Abwehrmetaphorik, Gefahren, die gebannt werden müssen, sondern im Rahmen einer Selbstermächtigungsmetaphorik, das Leben besser machen, als es je war, massenhaft mordet. mordet, ohne im engeren traditionellen Sinne des Wortes noch den Tod zu geben, wenn man jetzt den Diskurs betrachtet, der dazugehört. Das hatten wir auch gesehen, wie dieser Verlust sozusagen der Dimension Tod, der im Lebensdiskurs eingebaut ist, hier auch auf schlimme Weise wirklichkeitsmächtig wird. Wo um des Lebens willen gemordet wird, praktiziert man Tötung nur mehr als Vernichtung. Wir haben gesehen, welche legitimierenden Versatzstücke aus der philosophischen Tradition die NS-Propaganda so herauspflückt und mobilisiert. Nietzsche insbesondere muss herhalten, aber auch Ganzheits- und Einheitsvorstellungen monistischer Prägung durchwabern das Bild, das sich der Nazi-Volkskörper von sich selbst macht. Und auch wichtig, auch das muss man sich klar machen, die NS-Lebenspolitik, so eigenartig gerade diese germanisierend völkischen Embleme und Versatzstücke wirken, die da reingemischt sind. Die NS-Lebenspolitik versteht sich gleichwohl im Kern als naturwissenschaftlich und ingenieurstechnisch hochmoderne Angelegenheit, also als Teil der Moderne. Die ganze bizarre germanisierende Emblematik ist mobilisiert, sozusagen die Nibelungen und Ähnliches von früher, aber dennoch will man im Kern modern sein. Und dieser Diskurs ist es auch. Das merkt man an den vielen Zügen, die er aus diesem Modernitätsschub um 1900 auch mitnimmt. Insbesondere der Antisemitismus und überhaupt Rassismus liefert die Folie, die es, wie gesagt, in der Epoche des Lebens erlaubt, allein im Namen des Lebens zu töten. Rassismus ist die Bedingung für die Akzeptanz des Tötens in einer Normalisierungsgesellschaft. So hat der Machthistoriker Michel Foucault diese Lage, dieses Zusammenspiel von Lebensmetaphysik und Vernichtungspolitik charakterisiert. Dort, schreibt Foucault, wo sie eine Macht vorfinden, die zumindest auf ihrer Oberfläche und in erster Instanz, in erster Linie eine Biomacht ist, also eine Lebensmacht, dort ist der Rassismus notwendige Bedingung dafür, jemanden dem Tod auszuliefern oder die anderen zu töten. Also es bedarf sozusagen dieser lebenspolitischen Bebilderung dessen, was man tut, wenn man tötet, wenn man im Zeichen des Lebens den Tod geben will, weil sozusagen das, also so klassische Vorstellung von Feindschaft oder dergleichen hier gar nicht mehr Platz greifen. Der Tod des anderen, der anderen, bedeutet unter diesen Bedingungen nicht mehr als eine biologische Selbststärkung. Selbststärkung, insofern man Mitglied einer Rasse oder Bevölkerung ist, insofern man Element einer einheitlichen und lebendigen Pluralität ist, jetzt aus Sicht sozusagen der Täter, der Akteure willen, die um des eigenen Lebens willen oder um des Lebens im Allgemeinen willen solche Maßnahmen treffen. Auch das Stichwort Maßnahme hat in dieser fiesen Neutralität, die das sozusagen ansuriert, hier einen, denke ich, auch systematischen Platz. Erlauben Sie mir einen kurzen Nachsatz. Die Akteure im Rahmen der gleichgeschalteten der Wissenschaft der NS-Zeit betreffend. Ich hatte letzte Woche Endres und dann Krieg, letzterer ist Philosoph gewesen, zitiert. So glatt sich die braune Eugenik bis 1945 in die staatsrassistische Vernichtungspolitik des Dritten Reiches eingefügt hat, so klar trat sie nach dem Zusammenbruch und dem Kriegsende als reine und aus Sicht ihrer Protagonisten im Kern unbeschadete Wissenschaft wieder hervor. Auch hier hat der Lebensbegriff interessanterweise nicht automatisch abgewirtschaftet in dieser eigentümlichen Funktion, die er hatte, die ich versucht habe zu umschreiben. Also auch die Eugenik im engeren Sinne artikuliert sich nach 1945 als Wissenschaft, die sich ihrer eigenen Bedeutung bewusst ist und auch willens, diese zu artikulieren. Und hierzu ein Name noch einfach sozusagen als Bildungsgut Otmar von Verschür, einer der bekannten deutschen Eugeniker. An seinem Institut begann unter anderem der Zwillingsforscher und KZ-Arzt Josef Mengele seine Karriere. Dieser Otmar von Verschür ist ein gutes Beispiel für eine solche kontinuitätsstiftende Figur, was den Diskurs der Eugenik angeht, den von Galton seinerzeit als wissenschaftlichen Diskurs begonnen, diese eugenische Subdisziplin, die irgendwo zwischen Medizin und Biologie ihren Platz hat. Einige Zeit nach dem Krieg war es von Verschür, der in seinem Buch Eugenik, kommende Generationen in der Sicht der Genetik, die neue Rolle seines Fachs wie folgt erklärte. Ich zitiere: Unsere historische Darstellung und ein kritisches Durchdenken der Eugenik hat zu einer Ablehnung der Eugenik in dem ursprünglich von Galton gedachten Sinne einer selbstgelenkten Phylogenie, er meint damit die selbstgesteuerte Individualentwicklung, geführt. Die selektionistische Eugenik, so Verschür weiter, die selektionistische Eugenik im Sinne der Menschenzüchtung auf das Ziel des Übermenschen hin, ist eine Utopie, die sich für die Eugenik als verhängnisvoll erwiesen hat und deshalb in Zukunft nicht mehr in Betracht gezogen werden darf. Es verbleibt die Eugenik als Beitrag der Genetik für die bestmögliche Gestaltung des Menschen in der Zukunft. Zitat Ende. Auf das Thema Genetik kommen wir nächste Woche zurück. Merken wir uns für heute, die Eugenik erkennt sich als Fach in dem alten Programm Galtonscher Prägung nicht wieder, wie der erste Teil dieses Zitats klar zu deklarieren versucht. Interessant, nebenbei bemerkt, Verschür stellt fest, dass die selektionistische Eugenik, Menschenzüchtung, als verhängnisvoll sich erwiesen habe für die Zunft. Verhängnisvoll für die Eugenik, nicht etwa verhängnisvoll für die Opfer, sondern das Fach sozusagen hat gelitten. Man hat aber gelernt, so fährt von Verschür ja dann fort, dass die Eugenik als Beitrag der Genetik weiter bestehen soll und will, und zwar mit dem Ziel der, man lasse sich das auf der Zunge zergehen, bestmöglichen Gestaltung des Menschen in der Zukunft. Also, Übermensch will man nicht, ja, aber bestmögliche Gestaltung des Menschen in der Zukunft. Also, ich stelle es einfach mal so hin, Sie sehen, dieser Typ von Aussagen greift die historische Erfahrung auf. Auf der anderen Seite sehen Sie, wie ja, diese Idee vom Optimum bestmöglich und natürlich auch die Gestaltung, die Optimierungsidee hier reformuliert wird. Übermensch will man nicht, aber bestmögliche Gestaltung des Menschen in der Zukunft. Das Zitat stammt aus dem Jahr 1966. Das einfach so als kleiner Spot sozusagen auf die Frage, was ist eigentlich 45 dann mit diesem Diskurs passiert und danach. Wir kommen nächste Woche auf das Thema Genetik, das in diesem Zitat auch angesprochen wird, zurück. Das ist natürlich nochmal ein Strang unseres Lebensthemas, den wir bisher noch nicht angefasst haben. Um 1900 bricht ja auch die Mendelsche Dimension in die Biologie, in die Vererbungslehre ein. Das heißt, aus der Vererbungslehre wird eine Genetik. Heute soll es um ein anderes Thema gehen, genuin philosophisch jetzt wieder. Wir schwenken jetzt den Scheinwerfer wieder Richtung akademische Philosophie, sage ich mal. Und wir wählen historisch jetzt auch eine etwas andere Distanz, bewegen uns in der Datierung nochmal ein Stück Richtung Jahrhundertwende zurück. Ich möchte heute fragen nach einem genuin philosophischen Strang der Geschichte und Metaphysik des Lebensbegriffs am Leitfaden eines Stichworts, das Sie bestimmt schon gehört haben, nämlich des Stichworts Lebensphilosophie. Was heißt eigentlich Lebensphilosophie? Was verbirgt sich dahinter? Diese Frage zu beantworten ist nicht einfach. Ich werde das auch heute nur getupft hinkriegen. Wir müssen aber zunächst mal den Berichtszeitraum sozusagen klären. Also was für ein Zeitfenster fassen wir eigentlich ins Auge, wenn wir nach der Lebensphilosophie, nach dem, was so genannt wird oder sich selbst so nennt, zu fragen versuchen. Da geht das Problem schon los. Aus dem Grund habe ich das Thema Lebensphilosophie in dieser Vorlesung auch ein Stück weit aufgeschoben. Das lässt sich nämlich gar nicht so klar datieren. Wir waren, wenn man jetzt mal hier so einen simplen Zeitpfeil nimmt, mit unseren Überlegungen, ja, hier gestartet, Sie erinnern sich, Biologie, die vormoderne Biologie, klassifikatorischen Typs und so weiter. Und wir haben uns jetzt hier in der Zone aufgehalten. Wir haben mit den mit den 30er und 40er Jahren uns letzte Woche so bis hierhin vorgefragt. Wenn man jetzt das Thema Lebensphilosophie zu datieren versucht, ich werde das gleich noch genauer ausführen, müssen wir uns darauf einlassen, dass wir irgendwo, naja, irgendwo in dieser Zone und vielleicht auch noch viel weiter aufs große Ganze uns einrichten müssen. So wie die Vokabel verwendet wird, ist sie gar nicht so einfach historisch zu platzieren. Es gibt die wohl eingeführte Überschrift Lebensphilosophie in der Philosophiegeschichtsschreibung. Insbesondere in der Philosophiegeschichtsschreibung, die hier beginnt. Auch schon vorher, aber da insbesondere. Sie finden Sekundärliteratur, wenn Sie mal einen Katalog gehen und schauen. Man kann auch in der philosophischen Literatur massenweise Autoren und Theorien als lebensphilosophisch bezeichnet finden. Also andere charakterisieren bestimmte Theorien als lebensphilosophisch. Es gibt lehrbuchartige Bücher, Überblicksbücher, die so Unterkapitel haben, wer alles irgendwie lebensphilosophisch ist, stellen diese Lebensphilosophen vor. Ein klassisches Buch, das so diese lehrbuchartige Überblicksfunktion hat, stammt von dem Philologen Otto Friedrich Bollnow aus dem Jahre 1958. Das Buch heißt Die Lebensphilosophie und stellt vor, was Lebensphilosophie ist und stellt etliche Autoren vor, die Lebensphilosophen seien. Es gibt auch das Lemma, also den Eintrag Lebensphilosophie in Nachschlagewerken. Wenn Sie mal schauen, da finden Sie immer irgendwie auch was. Und wir finden es sogar in aktuellen Debatten, das Wort. Also wenn man sich so um sich blickt, man könnte geradezu von einer gewissen Renaissance der Lebensphilosophie gerade in den letzten Jahren sprechen, so im Umfeld der Phänomenologie. Ist ein bisschen schwer zu verorten. Seit einigen Jahren wird in München ein Jahrbuch für Lebensphilosophie herausgegeben, an dem mein Vorgänger auch beteiligt ist. Also es geistert irgendwie so rum, dieses Thema Lebensphilosophie. Insofern ist es von Interesse und es ist relevant für die philosophische Frage nach der Diskursgeschichte des Lebensbegriffs. Wir können nicht daran zweifeln, dass das Thema Lebensphilosophie existiert. Die Frage ist nun, was ist denn nun Lebensphilosophie? Gibt es gewissermaßen die Lebensphilosophie und kriegen wir das präzise genug gefasst, um es in unsere Geschichte des Lebensbegriffs hinein zu projizieren, dieses herumgeisternde Wort? Ich versuche Ihnen darzustellen, was landläufig unter Lebensphilosophie gefasst wird. Ich bin aber jetzt nicht in der Lage, das sozusagen deskriptiv ohne Positionsname zu tun. Sie merken das an meinem Unterton. Denn beim Blick aufs Material, denke ich, kann man nicht anders als zugeben, dass das Sammeletikett Lebensphilosophie als Etikett ein problematisches Etikett ist. Es ist eins, das ich letztlich in Frage stellen würde. Also, wenn man die Frage aufwirft, was ist denn nun Lebensphilosophie? Dann wird man möglicherweise gar nicht auf eine echte, greifbare Antwort stoßen, so sehr man sich anstrengt und versucht, das auszuarbeiten. Ich denke, das ist jetzt also eine These meinerseits, die ich sozusagen von vornherein nicht umhin kann, in dieses Kapitel der Vorlesung auch einfließen zu lassen. Ich denke, man wird vor allem, wenn man versucht, an der Sache zu bestimmen, was haben denn die Autoren, die in solchen Lehrbüchern als Lebensphilosophen präsentiert werden, gemeinsam, dann wird man feststellen, dass diese Autoren sehr wenig miteinander verbindet. Sie lassen sich also irgendwie unter dieses Etikett versammeln. Papier ist relativ geduldig. Sie verwenden natürlich auch den Ausdruck Leben in irgendeiner Form, aber das tun eigentlich im 19. und 20. Jahrhundert ja fast alle, wie wir gesehen haben, in unterschiedlichem Kontext. Und wenn man jetzt versucht, da die Gruppe der Lebensphilosophen zu identifizieren, dann wird man feststellen, es ist ein Sammelbegriff, der irgendwie letztlich Sammelsurien herstellt. Insofern bleibt mir, wenn ich jetzt gefragt werde, ja, was kann ich denn seriös vorstellen als Beispiele für Lebensphilosophie, bleibt mir nur der Ratschlag, im Zweifel für ein möglichst enges Verständnis von Lebensphilosophie zu plädieren und die Sache insgesamt etwas als Symptom zu betrachten. Möglicherweise ist beim Thema Lebensphilosophie weniger interessant, wer als Lebensphilosoph bezeichnet wird, und interessanter, wer andere als Lebensphilosophen bezeichnet. Also sozusagen das Interesse auf Seiten der Etikettenbildner ist möglicherweise interessanter als die Befunde auf Seiten der Autoren, die man als Lebensphilosophen rezipiert. Ich will diese Problematik kurz erläutern, Ihnen dann aber doch drei Autoren vorstellen, von denen ich denke, dass man sie nicht nur üblicherweise eben als Lebensphilosophen bezeichnet, sondern auch mit einem gewissen Recht als Lebensphilosophen. Die sind also besonders typisch für diese Sammelsuriumskategorie Lebensphilosophie. Und das sind zum einen der Geschichtsphilosoph Wilhelm Dilthey, zum zweiten der Naturphilosoph, nicht nur Naturphilosoph, ich komme da gleich drauf, Henri Bergson, und als drittes der Soziologe Georg Simmel. Diese drei möchte ich Ihnen dann vorstellen, nach diesem sozusagen Warnvorspann, was die Verwendung des Etiketts Lebensphilosophie angeht. Und es ist ja nicht nur eine Warnung, es ist ja auch interessant. Ja? Warum besteht insbesondere im 20. Jahrhundert dieses starke Bedürfnis, diese Gruppe der Lebensphilosophen zu bilden und zu behaupten, es gäbe sowas? Ich will da gleich einige Andeutungen machen, die eben auch etwas lehren, sozusagen. Zunächst zu den systematischen Unklarheiten dieses eigentümlichen Etiketts Lebensphilosophie. Schauen wir uns das ein Stück weit im O-Ton an. Wie sieht das aus? Ich greife zu einer der wahrscheinlich gründlichsten, weil keineswegs in missionarischer Absicht gebildeten, sondern ganz beschreibend angelegten Definition von Lebensphilosophie, die finden Sie im Historischen Wörterbuch der Philosophie, herausgegeben von Ritter und anderen. Hier wird im Prinzip allein von der Begriffsgeschichte ausgegangen, also vom Vorkommen des Begriffs Lebensphilosophie, so wie er nun mal verwendet wird, ohne das weiter zu werten oder einzusortieren. Im Historischen Wörterbuch der Philosophie steht, Zitat, mit Lebensphilosophie wird nicht eine einheitliche, klar umreißbare philosophische Richtung oder Disziplin bezeichnet. Der Begriff wird vielmehr im Laufe der Geschichte zur Bezeichnung sehr unterschiedlicher philosophischer Intentionen verwandt, wobei in den meisten Fällen der Terminus nicht originär von dem Schöpfer eines philosophischen Theorems benutzt wurde, sondern erst sekundär zur Charakterisierung dieses Theorems oder zur Bezeichnung gewisser historischer Entwicklungslinien herangezogen wird. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Interessanter Befund. Leute bezeichnen sich selten selbst als Lebensphilosophen, sie werden als diese charakterisiert. Fortsetzung des Wörterbucheintrags, Zitat, in diesem Sinne führt Dilthey seinen Lebensbegriff auf Denker wie Seneca, Marc Aurel, Augustin, Machiavelli, Montaigne und Pascal zurück, Bergson auf Ravaisson. Weitere typische Beispiele für die nachträgliche Übertragung des Begriffs auf frühere Denker sind die Charakterisierung von Sokrates, den französischen Moralisten, oder Goethe als Lebensphilosophen. Zitat Ende. Hier sehen Sie, dass Problem, das ich meinte, ziemlich klar beschrieben. Jemand pflegt, jemand anderes als Lebensphilosophen zu bezeichnen. Kaum jemand hingegen nennt sich selbst so oder charakterisiert seine eigene Philosophie als Lebensphilosophie. In der Wahl der als Lebensphilosophen charakterisierten Autoren wiederum herrscht ziemlich große Freiheit. Wenn man sich dieses Spektrum anschaut, Sokrates sei ein Lebensphilosoph gewesen, Goethe, Augustin, Machiavelli, Montaigne, Pascal, Marc Aurel, da hat man sozusagen die ganze Philosophiegeschichte beieinander und auch eine wilde Mischung der Epochen. Dieser Befund muss nun nicht unbedingt gegen die Verwendung des Etiketts Lebensphilosophie sprechen. Es gibt das in der Philosophiegeschichte ja durchaus häufig, also gut funktionierende Sammelbezeichnungen, die nicht von den Betroffenen selbst geprägt wurden. Das ist nicht per se illegitim. Ich nenne Ihnen ein paar Beispiele. Etwa die im Nachhinein sogenannten französischen Moralisten oder die Linkshegelianer oder die Frühsozialisten. Das sind eigentlich im historischen Rückblick gewonnene Kategorien, die aus Sicht der betreffenden Autoren so nicht sozusagen für das, was sie selber tun oder für die Gruppe, der man sie zurechnet, zu verwenden nahegelegen hätten. Also das kann funktionieren, sowas. Insofern will ich das jetzt nicht per se in Abrede stellen, dass man das nicht vielleicht auch mit dem Konzept Lebensphilosophie machen kann. Aber Sie sehen, das Problem ist natürlich sehr groß, wenn sozusagen nahezu jeder in ganz unterschiedlichen Epochen unter diesem Schildchen auftauchen kann. Verboten ist es auch nicht, Wendungen oder Bezeichnungen, die historisch sich jemand selbst gegeben hat, die sich dann aber verwandelt haben, aufzugreifen oder irgendwie in charakterisierenden Zusammenhängen zu verwenden. Also das Thema Etiketten für Philosophien und diese Philosophien selbst ist ein komplexes. Also nehmen wir jetzt mal so hin, Lebensphilosophie wird extrem breit gestreut, vergeben, dieses Etikett. Das als solches ist noch kein Einwand, sage ich mal, aber es macht aufmerksam. Jetzt kommt der wichtigere Punkt. Wenn man sich anschaut, wer da bezeichnet ist und dann versucht, das Charakteristische zu isolieren, also das, was tatsächlich rechtfertigt, dass man Marc Aurel, Sokrates, Machiavelli, wie auch immer, als Lebensphilosophen bezeichnet, dann stellt man fest, die Verwendung ist schwach definiert. Es wird wenig begründet, warum jemand ein Lebensphilosoph sei. Und es ist in keiner Weise erkennbar, wo da der rote Faden entlang geht. Also was sozusagen die Kriterien sind, die es nun rechtfertigen, etwa ja, Sokrates, Seneca, Augustin, Montaigne, Goethe und so weiter als Lebensphilosophen zu bezeichnen. Und das gilt auch dort, wo nicht so exotisch gearbeitet wird, sondern tatsächlich vom 19. und beginnenden 20. Jahrhundert die Rede ist. Also auch diese Lehrbücher, die nicht so weit gehen, jetzt auch noch Sokrates und Seneca zu behandeln, sondern die sich etwas spezifischer auf die Zeit, in der der Lebensbegriff tatsächlich wirklich auch philosophisch relevant und virulent ist, beschränken. Auch diese bieten ein so wildes Spektrum, dass man in der Sache einfach kein klares Kriterium findet. Ich nenne auch da nochmal einige Namen, die Sie alle finden werden, wenn Sie solche Lehrbücher oder Sammelbände zum Thema Lebensphilosophie aufschlagen. Schopenhauer wird gern als Lebensphilosoph bezeichnet. Nietzsche, Kierkegaard, Dilthey, Bergson, Simmel, aber auch Fichte, Freud, William James, Oswald Spengler, Ludwig Klages, Theodor Lessing, Ortega y Gasset, Martin Heidegger, Georg Misch, Max Scheler, der späte Edmund Husserl und sogar Ludwig Wittgenstein. Also wenn Sie so Ihr gefühlte Idee vom 20. Jahrhundert mobilisieren, ist das ein ungeheures Patchwork und es wird sich weder auf der Ebene der Begrifflichkeit noch auf der Ebene von markanten Zügen dieser Theorien wirklich ein klares Kriterium finden. Wenn man die Begriffsgeschichte ganz ernst nimmt, dann wäre das Kriterium für Lebensphilosophie die Verwendung des Ausdrucks Philosophie des Lebens. Auch dieses Kriterium kann man anwenden, also nicht sozusagen ein Sachkriterium, sondern einfach die Terminologie. Verwendet eine Theorie die Formulierung, die Wendung Lebensphilosophie oder Philosophie des Lebens? Wenn man dieses Kriterium anlegt, dann stößt man im 18. Jahrhundert interessanterweise auf ein Cluster von Lebensphilosophen, naja, also von Autoren, die diese Wendung verwenden, Philosophie des Lebens. Die Namen sind nicht sehr bekannt, Gottlob Benedikt Schirach etwa, Karl Philipp Moritz, Johann Gottfried Herder, der ist natürlich bekannter, oder Friedrich Botterbeck. Diese Autoren, wenn die Philosophie des Lebens sagen, meinen die freilich nicht eine Philosophie, die das Leben thematisiert oder als zentrale Größe behandelt, sondern die meinen eine pädagogisch-praktische Philosophie, eine lebensnahe Philosophie sozusagen, also etwas, das bodenständig ist, das gut greifbar ist, populär, könnte man vielleicht dann mit etwas Abstrichen sagen. Also da wird gar nicht sozusagen Leben als Gegenstandsfeld adressiert, sondern eine bestimmte kommunikative Eigenschaft von Philosophie, situiert im Leben. Also das passt nun auch wieder gar nicht auf das, was möglicherweise diese Lehrbuchformate meinen. Eine weitere Wendung, die auch nicht passt, wäre die Interpretation von lebensphilosophisch oder Philosophie des Lebens im Sinne von nützlich fürs Leben. Also um des Lebens willen philosophieren. Diese Note haben manche Philosophien, die man als Lebensphilosophien charakterisiert, aber auch das hilft zur Rubrizierung nicht. Ich will diese Chaotisierung jetzt sozusagen nicht allzu weit treiben. Ich will Ihnen noch zeigen, wie in einem Lehrbuch, wie etwa bei Bollnow, mit dieser Verlegenheit umgegangen wird. Also diejenigen, die versuchen, die Sammelbezeichnung Lebensphilosophie zu etablieren, sehen ein Stück weit das Problem, dass sie nämlich schlecht eingrenzen können, welche ihrer der von ihnen vorgestellten Werke denn nun Lebensphilosophien sind. Und das sieht dann im Konkreten folgendermaßen aus, wie dann versucht wird, dennoch eine Kategorie aus dem Terminus zu machen. Bollnow schlägt vor, in seinem Buch Die Lebensphilosophie, im Anschluss an den Soziologen Max Weber ein, wie er das nennt, idealtypisches Verfahren zu verwenden. Und er gibt an, dass seine Absicht ist, das Zitat, das übergreifende, allgemeine Wesen der Lebensphilosophie zu zeichnen und zu verfolgen, wie sie sich nach einer inneren Notwendigkeit entfaltet. Es gäbe, so Bollnow, eine innere Logik in diesen Lebensphilosophien, die die gemeinsame Anwendung des Namens Lebensphilosophie rechtfertige. Und im Blick auf diese innere Logik wäre das sozusagen ein Typus von Philosophie. Lebensphilosophie meine außerdem stets das vom Menschen gelebte Leben. Damit deutet Bollnow an, dass Lebensphilosophie in irgendeiner Weise immer auch eine anthropologische Komponente habe. Also Leben nicht in irgendeinem Sinne, sondern Leben in einem, im Sinne des vom Menschen gelebten Lebens. Und aus dieser Perspektive kann man ahnen, was Bollnow so ungefähr für lebensphilosophisch erklären möchte, nämlich so eine Art Mischung der Komponenten einer Willens- und Seelen- und auch Gemeinschaftsmetaphysik, könnte man sagen, die aber stark auch an die Idee des menschlichen Lebens gebunden ist. Und auf der anderen Seite vitalistische, naturphilosophische Motive aufnimmt. Es soll aber nicht rein biologisch sein, sondern eben irgendwie mehr. Und das ist in der Tat vielleicht sogar der Hauptzug der Philosophien, die da versammelt werden, beziehungsweise auch der Kommentartexte, die das Etikett Lebensphilosophie versuchen zu branden. Es handelt sich immer wieder um Gesten, auf die wir da stoßen, die betonen sollen, dass Lebensphilosophie keinesfalls zu verwechseln sei mit einer Philosophie des Biologischen. Auch wenn sie kosmologische Allaussagen treffen will. Also, wir haben hier ein interessantes Bild, ein Zusammenspiel zwischen, ja, also vitalistisch, also sprich sozusagen von einem wie auch immer gearteten Lebensprinzip her denkenden Philosophien, die auch aufs Ganze gehen wollen, aber betonen, sie sei nicht nur biologisch. Also in dieser jetzt etwas tastend umschriebenen Formatierung kann man so, ist eine Art Negativabgrenzung. Also der Anspruch einer Allphilosophie, aber nicht nur biologisch. Und das dann eben vielleicht noch ergänzt, wie Bollnow das versucht zu konstruieren, durch die Idee einer inneren Logik, die dann da drin steckt. Sie merken, das ist natürlich alles sehr vage, sehr vage. Halten wir als Haupteffekt von Bollnows Buch, und da gibt es vergleichbare andere, mal fest, man hat mit diesen Charakterisierungen, die da vorgenommen werden, das Gefühl, da gibt es etwa ab Anfang des 19. Jahrhunderts eine Art kontinuierlicher und jedenfalls nicht biologischer Denkströmung in der Philosophie, die das Lebensmotiv entwickelt und aufgreift und philosophisch entfaltet, aber von der namentlich dann im 20. Jahrhundert vorherrschenden Philosophie des Biologischen strikt getrennt werden kann. Ich denke, 1958 schreibt Bollnow das, diese Einschätzung mag gerade für die Philosophen, die versuchen, dieses Etikett zu platzieren, durchaus etwas Harmonisierendes oder Harmonisches haben. Die Vorstellung, es gab da eine separate Tradition in der Philosophie, die sich mit dem Thema Leben beschäftigt, aber sozusagen immer mit Sorgfalt in Abstand von der Biologie, von irgendwelchen Transfereffekten zwischen Darwinismus, Sozialwissenschaften und so weiter, hält sich die Philosophie sozusagen zurück in ihrer Selbstwahrnehmung als Lebensphilosophie, hat aber durchaus, behält den Anspruch sozusagen dieser Ganzheitsgeste als genuin philosophische Geste auch kultiviert zu haben durch das 19. und 20. Jahrhundert hindurch. Zugespitzt gesagt, man konnte mit diesem Etikett aus der Warte der Philosophie das Gefühl eines sicheren Abstandes kultivieren, aus dem heraus man auf die allzu naturwissenschaftlich technische, mit dem Darwinismus und 1958 dann natürlich auch mit der NS-Zeit identifizierte Biologie sozusagen mit dem Finger zeigen. Das sind die da drüben. Wir haben hier eine separate Tradition der Lebensphilosophie. Es wird Sie nicht wundern, so wie ich es jetzt auch präsentiert habe, dass ich Bollnows Zweiteilung, diese Längsschnittzweiteilung, es gab hier die Biologie und die Naturwissenschaft und diese modernistischen, technizistischen, soziologischen Theorien und es gab auf der anderen Seite die Lebensphilosophie, die sich sozusagen als Parallelstrang durchs 19. und 20. Jahrhundert zieht und die beiden hätten so relativ wenig miteinander zu tun, dass ich diese Einteilung nicht überzeugend finde. So wie ich in dieser Vorlesung versucht habe, die Geschichte des Lebensbegriffs zu zeichnen, sehen Sie, dass eigentlich zu allen Zeiten es permanent in beide Richtungen extrem funkt. Natürlich positiv wie negativ, aber jedenfalls kann man nicht sagen, das sind so zwei Genealogien und dazwischen ist irgendwie so Niemandsland und da passiert nicht viel. Wir haben es sozusagen permanent mit Horizontaleffekten zu tun und wechselseitigen Anregungen in beide Richtungen. Ich würde also sagen, dass ein umgreifender, sowohl metaphysisch umgreifender als auch biologisch stofflicher Lebensbegriff stets auf beiden Seiten irgendwie virulent war und sich bei den Autoren höchst speziell jeweils neu aushandelt, wie das gewichtet wird und wie man sozusagen auch ins Allgemeine geht, von einer Frage nach dem Leben ausgehend. Und das betrifft nicht nur die kosmologische, anthropologische Seite, sondern es betrifft eben auch die Philosophie des Sozialen. Wenn wir sehen, wie sehr auf beiden Seiten auch zum Beispiel Ethik produziert wird, macht es auch gar keinen Sinn, das so irgendwie zu separieren. Also, es gibt nicht eine durchgehende und eigene Tradition der Lebensphilosophie sozusagen auf der Längslinie durch die Geschichte, die zwischen den verschiedenen Autoren, die man als Lebensphilosophen bezeichnet, eine Verbindung stiften würde, die zentrale Verbindung stiften würde, sondern ich denke, die Philosophie, wie auch das in der Nähe der naturwissenschaftlichen Disziplinen angesiedelte Denken, sind jeweils für sich eingelassen in die jeweils zeitgenössischen Debatten. Und es handelt sich da jeweils in genau zu beschreibender Art und Weise um Aushandlungsprozesse, die die Konturen der einzelnen Ansätze bestimmen. Und das ist nicht sozusagen in der Genealogie zu sehen. Also wenn man das jetzt so zeichnen wollte, ganz grob, dann haben wir eben nicht hier die Lebensphilosophie und da die Biologie oder biologisches Denken, sage ich mal, dass das nicht nur Naturwissenschaftler sind, es ist natürlich den Leuten, die das Etikett Lebensphilosophie prägen wollen, klar. Wir haben also nicht, wenn wir hier irgendwie einen Autor haben, primär dessen Bezüge hier auf dieser Schiene, sondern wir haben hier permanent Gemengelagen, ja, diesen Typs, so dass sich hier aushandelt, wie das mit dem Lebensbegriff jeweils in einzelnen Konzeptionen funktioniert. Und deswegen, das erklärt auch, warum wir hier so wenig Ähnlichkeiten finden. Also die Kontur einer sogenannten Lebensphilosophie zeigt sich viel stärker, wenn wir gucken, was da gleichzeitig war, als wenn wir hier auf dieser Achse nach Vergleichen suchen. Nietzsche ist ein sehr schönes Beispiel. Wenn Sie sich erinnern an Nietzsches raffinierte Arbeit mit irgendwie biologischem Vokabular und so weiter, da interessiert ihn nicht so super, was jetzt davor und danach war, also davor, danach kommt er raus, sondern es ist für ihn sozusagen die polemische Horizontale, die interessant ist.
Aber man sieht es eigentlich so ganz einfach vorstellen, so als Mensch, also wir haben ja einen biologischen Organismus, also das ist ja eigentlich immer das Biologische und gleichzeitig lebt man ja irgendwie in einer Gesellschaft, wo man sich dann auch so lebensphilosophisch Gedanken machen kann und dadurch immer die Parallele dann.
Ja gut, dann hätte man natürlich ein Stück weit das schon so auseinandersortiert. Die Frage ist ja, ob das wirklich triftig ist. Ja? Wenn man überlegt, dass Biologie ja auch ein Produkt von Gesellschaft ist. Und wenn man Nietzsche nehmen, ja, der klar aufzeigt, dass wissenschaftliche Wahrheiten akkreditierter Schein sind, ja? Einschließlich der Biologie natürlich. Das sind Produkte eines Lebens, ja? Das letztlich Willen zur Macht ist. Dann kann man nicht so einfach trennen und kann sagen, naja, da ist erstmal die Biologie und darauf setzt dann sozusagen in der zweiten Stufe irgendwie Gesellschaft auf. Also Nietzsche dreht das geradezu um. Und dann ist natürlich die Frage, wo siedelt man sowas an, wie diese Konzeptionen oder diese verschiedenen Aspekte von Nietzsches Philosophie, kann man das jetzt hier irgendwie, ne, auf eine Seite schieben? Ich denke nein. Im Zuge der vielfachen Metamorphosen des Diskurses des Lebens mögen also zu unterschiedlichen Zeiten immer wieder Theorien, vielleicht sogar Systeme auftreten, die man aus welchen Gründen auch immer, jetzt wenn man entsprechenden Aufwand betreibt, als Lebensphilosophien charakterisieren kann. Aber diese stammen weniger voneinander ab, als dass sie sich jeweils auf ihre aktuellen Kontexte beziehen. Und in dieser aktuellen Situierung eben lässt sich die Biologie überhaupt nicht als Tradition sozusagen ganz anderer Art ausgrenzen oder beiseite schieben. Ich denke eben, das sieht man den beteiligten Texten auch an. Und wenn Sie solche sogenannten Lebensphilosophen lesen, dann werden Sie feststellen, dass die einander kaum lesen. Wenn, dann beziehen die sich gerne auf Klassiker, die ganz lang zurückliegen, oder auf Selbstgemachtes. Aber es gibt auch da kein elaboriertes Diskussionsfeld, das Lebensphilosophen mit Lebensphilosophen im Namen des gemeinsamen lebensphilosophischen Diskurses irgendwie heftig diskutieren will. Also, zusammenfassend gesprochen, Lebensphilosophien, die nacheinander auftreten, müssen nicht voneinander abstammen. Sie können hingegen sehr wohl die jeweilige Phase eines Lebensdiskurses in sich spiegeln, der sie diese Lebensphilosophien mit der Biologie, der Medizin, der Pädagogik, der Soziologie ihrer Zeit intensiv verbindet. Unter Umständen auch im Bedürfnis der Abgrenzung verbindet, aber jedenfalls sind das die Hauptgesprächspartner dieser Lebensphilosophien. Entsprechend jetzt also zu drei Lebensphilosophen, in Anführungsstrichen, die häufig so tituliert werden, nicht von meiner Seite aus der Warte, dass die irgendwie ganz besonders eng zusammenhängen würden, sondern exemplarisch vorgestellt. Das sind solche Fälle, die, wenn man sie untersuchen würde, jeweils im Einzelnen sehr genau studiert werden müssen. Und man könnte jetzt spekulieren, was ihnen vielleicht so gemeinsam ist. Da mag einiges sein, aber das hat dann etwas mit dem gemeinsamen Kontext zu tun, den sie teilen, also mit der zeitgenössischen Gesamtdiskussion über das Leben und nicht mit so einem besonderen Debattenfeld, das sie exklusiv irgendwie miteinander teilen würden. Die drei Autoren hatte ich schon genannt. Diltay, Bergson, Simmel. Es sind auch zeitlich gesehen nicht ganz gleichzeitig arbeitende Autoren, die aber eigentlich, denke ich, in jedem Buch über Lebensphilosophie oder dergleichen werden Sie diese drei in irgendeiner Form finden. Sie werden noch ganz andere finden, aber Sie werden diese drei irgendwie immer auch erwähnt finden. Und insofern stelle ich sie Ihnen jetzt nicht nur deshalb, aber vor diesem Hintergrund auch genauer kurz vor. Zunächst Wilhelm Diltay. 1833 geboren, war er Philosophieprofessor in Basel, Kiel, Breslau und Berlin. Publizierte, das ist ja eigentlich sozusagen das wichtige Zeitfenster, publizierte von 1865 bis 1941. Ich muss gerade überlegen, ob das stimmt, aber ich habe es hier so notiert. Ich vermute mal 1914. Das habe ich jetzt vermutlich vertippt. Schauen Sie es nochmal nach. Zahlen sind auch nicht wirklich meine Stärke und ich müsste natürlich Diltays Lebensdaten beziehungsweise Publikationsfenster im Kopf haben. Habe ich aber nicht. Also, 14 klingt wahrscheinlicher. Er hinterließ einen reichhaltigen Nachlass. Würde Diltay heute leben, würde man versuchen, seine philosophische Arbeit einzugrenzen, würde man wahrscheinlich schwanken. Man könnte ihn entweder als Wissenschaftstheoretiker bezeichnen oder vielleicht auch als Erkenntnistheoretiker oder die Versuchung läge vielleicht auch nahe, ihn als eine Art von Psychologen zu charakterisieren. Diese Mischung Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie, Psychologie war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchaus verbreitet, auch als typisch philosophische sozusagen Blickrichtung. Also Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie mit so einer erkenntnispsychologischen Komponente, könnte man sagen. Letztlich wäre diese Einsortierung aber jeweils immer irgendwie unangemessen, denn Diltays Anliegen ging erheblich weiter. Er wollte eine neue Grundwissenschaft erarbeiten. Und diese Grundwissenschaft sollte nicht mehr und nicht weniger leisten als eine Revision Kants und die Gewinnung einer von Kant ausgehend noch umfassenderen Perspektive. Mit seiner 1883 erschienenen Schrift Einleitung in die Geisteswissenschaften, die Sie vielleicht auch schon mal gehört oder gesehen oder mal in die Hand genommen haben, geht Diltay daran, diese neue Perspektive, also mit Kant, von Kant ausgehend, über Kant hinaus, eine Grundwissenschaft zu entwerfen. Die Kritik der reinen Vernunft soll ersetzt werden durch eine Kritik der historischen Vernunft. Denn, so Dilthey, was der kantische Einsatz bei den a priori gegebenen Prinzipien der Vernunft verkennt, ist, dass eben diese Prinzipien, auch wenn man sie in der Tat philosophisch aufschlüsseln kann, ihrerseits nicht unwandelbar sind, sondern einem historischen Veränderungsprozess unterliegen. Bei Kant werden die als unwandelbare Vernunftkategorien vorgestellt. Hier will Dilthey seine Verschiebung ansetzen. Hier sehen wir natürlich klar, dass Hegel und der Historismus und so weiter inzwischen eingebrochen sind. Im 19. Jahrhundert kann die reine Vernunft sozusagen nur noch eine historische sein. Und das eben muss sozusagen ansonsten solidarisch mit der kantischen Herangehensweise in die kantische Perspektive eingearbeitet werden. Die Erkenntnisarten, und das eben zieht Kant nicht in Betracht nach Dilthey, schweben selbst nicht abstrakt in einem Jenseits des Geschichtlichen. Sie sind historisch und sie sind immer auch praktisch, heißt das. Nämlich in bestimmten Tatbestanden einer wandelbaren Wirklichkeit aufgehoben. Damit kann die Erkenntnis in letzter Instanz nichts ideal Abgehobenes bleiben, sondern sie muss als wirkliche Erfahrung begriffen werden, als historisch geformte Erfahrung, die Teil der historischen Wirklichkeit ist. Genauer gesagt, sie muss sich selbst als eine solche wirkliche Erfahrung verstehen lernen. Wirklich heißt, und auch sozusagen wirkliches Verstehen heißt bei Dilthey aus dem jeweils konkreten Erlebniszusammenhang heraus etwas verstehen. Aus seinem Kontext würden wir vielleicht heute so ein bisschen nominalistisch sagen. Aus dem Erlebniszusammenhang heraus, in dem eine Erfahrung stets steckt und der sie möglich macht, der sie also bedingt. Dieses Projekt der historisch konkreten Untersuchung der Erkenntnisbedingungen auszuarbeiten und auch die Frage, wie das denn nun genau zu leisten wäre, dass die Vernunft sich selbst als historisch versteht, diesem Projekt und dieser Frage widmet Dilthey seine ganze Arbeit. Es geht also um historische Erfahrungsbedingungsformen. In der grundsätzlichen metaphysikkritischen Richtung einer Relativierung der abgehobenen und statischen Vernunftvorstellungen nach kantischen Mustern, also mit der Stoßrichtung auf eine Kritik, die der Geschichtlichkeit der Vernunft gerecht wird, fordert Dilthey, kann man vielleicht knapp sagen, tatsächlich so etwas wie eine Geschichte der reinen Vernunft. Er nennt das eine Phänomenologie der Metaphysik. Das heißt, ohne dass die Vernunftformen jeweils zu ihrer Zeit weniger rein wären, als Kant das damals gesehen hat, kann es doch eine historische Abfolge von solchen reinen Formen geben. Und die Metaphysik selbst wäre ein Phänomen im Rahmen dieses mehr oder weniger sanften oder unsanften Wandels von reinen Formen, die jeweils voll verstanden werden können, nur wenn man sie in ihrer historischen Wirklichkeit situiert. Die neue Grundwissenschaft, die Dilthey vorschwebt, versucht diesen Gedanken ernst zu nehmen. Und das heißt, sie muss nach einer Darstellungsform suchen, diese neue Grundwissenschaft, die die kritische Sichtung der Erscheinungsgeschichte der Vernunft wäre. Das geht natürlich in Geschichtsschreibung über, eine solche Suche nach Formen, auch wenn es transzendentale Formen sein sollen im kantischen Sinn, nur eben nicht statisch. Die Philosophie, so formuliert Dilthey, muss sich als menschlich-geschichtliche Tatsache selber gegenständlich werden. Es liegt auf der Hand, dass für eine solche Aufgabenstellung ein anspruchsvoller methodischer Apparat nötig ist. Wie soll man das machen? Es kann auch kein Apparat sein, der sich allzu sehr ans Modell der Naturerkenntnis anlehnt. Das ist ein Teil des Problems, das Bild habe erkannt, diagnostiziert, dass ich hier zu stark das Paradigma der Naturerkenntnis hineinmischt in das, was Kant als transzendentale Ausarbeitung, also Ausarbeitung von reinen Vernunftformen aus transzendentalphilosophischer Perspektive vorschlägt. Raum- und Zeitkategorien und so weiter. Das ist sehr nah am Modell der Naturerkenntnis. Das reicht nicht nach Dilthey. Es geht ja um eine Selbsterkenntnis der Vernunft, gleichsam während sie sich, möglicherweise jedenfalls, im geschichtlichen Wandel befindet. Also eine permanente Prozessstruktur bleibt hier mit im Spiel. Das wissenschaftliche Denken müsste, um hier eine Grundwissenschaft zu etablieren, zu entwerfen, das wissenschaftliche Denken müsste sich gleichsam in seinem eigenen Erlebniszusammenhang selbst über die Schultern sehen können. Diejenige Wissenschaft, die das nur leisten kann und auch versuchen sollte, das zu leisten, nennt Dilthey vielleicht etwas unglücklich Geisteswissenschaft. Dieses Mobilisieren der transzendentalen Fragestellen, das Blicken auf Formen, die da am Werk sind und die sich historisch wandeln, das kann nicht nach dem Modell der Naturerkenntnis erschlossen werden, sondern dazu braucht man, so Dilthey, Geisteswissenschaft. Und das wäre das spezifisch Geisteswissenschaftliche, das auch zu fordern wäre von einer Wissenschaft, die wirklich dieses Programm ernst nimmt. Geisteswissenschaft diesen Typs ist reflexiv. Sie wäre eine neue Grundwissenschaft der historischen Vernunft, weil und sofern sie als reine Verstehenswissenschaft diese permanente Selbst- und Rückbesinnung auf ihre eigenen Bedingungszusammenhänge leistet, um die es ja gehen müsste. Es ging ja quasi darum, permanent, ja jetzt im Bild gesprochen, sich sozusagen selbst über die Schulter zu schauen und die Formen zu identifizieren, die da am Werk sind. Ich hatte schon zitiert, dass Dilthey diese Formen, diese Bedingungszusammenhänge, die Geisteswissenschaft herauspräparieren können müsste, Erlebniszusammenhänge nennt. Damit kommen wir zur anderen Stoßrichtung seiner Überlegung. Das Erkennen, das nur als Verstehen diese anspruchsvolle Aufgabe leisten kann, um die es geht. Letztlich eigentlich sogar jedes Erkennen, sogar das Naturwissenschaftliche, hat seine Grundeinheit nicht in separaten Typen von Erkenntnis, sondern eben im Erlebnis. Damit kommen wir in die Nähe des Lebensthemas. Ja? Also er verschiebt das nicht nur ins Historische und damit dynamisiert er nicht nur das kantische Programm, sondern er verlagert sozusagen auch die Ebene. Es ist nicht Erkennen in so einem rein theoretischen Sinne, sondern es ist Erleben im Sinne einer wirklichkeitsgesättigten Erfahrung, die mittendrin steckt, sozusagen. Und zwar nicht nur in der Geschichte, sondern im Leben. Das Leben, eben gefasst als Erlebniszusammenhang oder auch als Lebenszusammenhang, ist das Milieu, der Kontext, in den Dilthey sein wissenschaftliches Programm und auch seine wissenschaftliche Perspektive einbettet. Und wie gesagt, die Geschichte ist da auch noch zu abstrakt. Ja? Also auch Geschichte ist ein Lebenszusammenhang aus Dilthey'scher Sicht. Gemeint ist dabei explizit der wirkliche Lebenszusammenhang, also das Konzept Wirklichkeit spielt hier eine Rolle. Also das, was in seiner historischen Realität, die eben nicht eine bloß theoretisch behauptete ist, als unhintergehbar erlebt wird und sich insofern real ausdrückt. Das Leben ist das, wohinter das Verstehen nicht zurück kann, indem das Verstehen aber auch für den jeweiligen Moment seine Grundlage hat und aus dem heraus es seine Formen gewinnt. Was ist nun das Verstehen? Das Verstehen sieht Dilthey erstens tatsächlich als den eigentlichen und einzigen Weg, Erlebtes wirklich zu begreifen. Das ist auch das Programmwort, das er für die geforderte Methodik verwendet. Sie haben das bis heute, die Naturwissenschaften erklären, die Geisteswissenschaften verstehen. Diesen Gegensatz macht Diltai auf. Also Verstehen ist nicht einfach nur so ein allgemeines Wort, dass man sich irgendwo reinfühlt oder dergleichen, sondern das ist gemeint als Methodenbegriff. Und zwar im Sinne einer umfassenderen, anspruchsvolleren Methode, als die bloße Erklärung es ist. Das wirkliche Leben lässt sich niemals wie bloße Natur erkennen. Das wirkliche Leben ist so beschaffen, so dynamisch, so im Wandel, dass wir verstehen müssen, um ihm nahe zu kommen. Verstehen ist zweitens, das merken Sie an der Struktur, die ich beschrieben habe, und das sagt Diltai auch ausdrücklich, Verstehen ist notwendigerweise zirkulär. Diese Aufgabe, sich selbst über die Schulter zu blicken, während es passiert, das ist Reflexion auf den Erlebniszusammenhang, während ich in ihm stecke und der sich in dem ausdrückt, was mir widerfährt. Und insofern ist die Bewegung des Verstehens eine, die permanent sich in sich zurück bewegt und zirkelhaft, ja, das passiert in der Zeit, ja, und wandelt sich. Und insofern ist es Gegenwart, die immer neu auch sich selbst zu verstehen aufgerufen ist. Wo man da beginnt, ist nachrangig. Man setzt immer schon ein in etwas, was begonnen hat, und treibt das Verstehen voran. Jeder Anfang ist willkürlich, schreibt Diltai. Und ein absoluter Ziel oder Endpunkt kann für das Verstehen auch nicht gegeben sein. Es endet also nicht in überhistorischen Gesetzen oder dergleichen, sondern es werden Formen identifiziert, und in, sozusagen in der nächsten Verstehensbewegung werden sich auch neue Formen gegebenenfalls finden, sofern Geschichte vorangeschritten ist und der Wandel sich weiter vollzieht. Verstehen ist als der einzig mögliche Weg der Lebenserkenntnis logisch gesehen also ein zirkelhafter Prozess. Diltai zieht diese Konsequenz ganz ausdrücklich, obwohl sie, wie Sie sich das denken können, die Idee einer Wissenschaft, die auf dieser Grundlage praktiziert wird, natürlich in Schwierigkeiten bringt. Wir müssen dann auf ein philosophisches Repertoire zurückgreifen, das Sie schon kennen, Stichwort Romantik, Stichwort Hegel, auf ein wirklich prozessphilosophisches Repertoire. Dann ist das keine bedrohliche Vorstellung zu sagen, in diesen reflexiven Bewegungen von Verstehen wird auch, ja, sozusagen wissenschaftlich Wahrheit freigesetzt. Wenn diese sozusagen spekulative Komponente, die ein solches Konzept enthält, wenn man das nicht denken kann oder will, dann hat man ein Problem, das als wissenschaftlich zu bezeichnen. Das macht Diltai genau zur Stärke, und er sagt, ja genau, das ist jetzt typisch für die Differenz zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft. Naturwissenschaftler würden sagen, das ist doch nicht wissenschaftlich, so zu arbeiten. Geisteswissenschaftler können erklären, warum ab einem bestimmten Anspruchsniveau, wenn ich nämlich die Historizität der Formen, in denen überhaupt Wahrheit produziert wird, mitdenke, dann kann ich gar nicht anders als so zirkulär arbeiten. Und das ist nicht schlecht, sondern gut. Ich muss nur eine saubere Methodik haben. Wie soll eine Wissenschaft des Verstehens also aussehen und welche Rolle nimmt sie im Kanon der Wissenschaften ein? An diesem Punkt der Überlegung gibt es in Diltais Lebenswerk, wenn wir die seine Schriften betrachten, eine Art Innehalten. Die grundsätzliche Idee der Erweiterung der kantischen Erkenntniskritik durch eine neue Grundwissenschaft, eine Kritik der historischen Vernunft, vielleicht auch durch das Programm einer Phänomenologie der Metaphysik, die tatsächlich all die historischen Formen reiner Vernunftbedingungen kritisch beschriebe, bleibt letztlich in der Schwebe. Diltai löst das nicht wirklich ein, diese Grundwissenschaft auszubuchstabieren. Was er stattdessen tut, habe ich schon angedeutet. Er wendet sich kämpferisch der Auseinandersetzung mit dem aus geisteswissenschaftlicher Sicht verkürzten, unreflektierten Selbstverständnis der Naturwissenschaften zu. Statt sein Programm zu entfalten, steigt er in Positionierungsdiskussionen ein. Gegen die Naturwissenschaften versucht er, das Projekt der Geisteswissenschaften zu konkretisieren, während die allgemeine Frage nach der Grundwissenschaft gewissermaßen liegen bleibt und dann auch als philosophische Baustelle zurückbleibt, nachdem Diltai gestorben ist. Wir haben also im Zeichen des Lebens gezogen von Diltais Ansatz vor allem diese Wissenschafts- sprachtheoretische und wissenstheoretische Unterscheidungslinie zurückbehalten, die einerseits die naturwissenschaftlichen Erkenntnisformen sozusagen in ihr Recht setzt, in ihr begrenztes Recht, Erklärungswissen, andererseits aber die Geisteswissenschaften als die lebensnahe Verstehenswissenschaft zu etablieren versucht, die dieses noch grundsätzlichere Programm einer historischen Apriorizität zu realisieren hätten. Und eben ganz besonders mit dem Namen und dem Projekt Diltas verknüpft, ist diese Aufwertung des Verstehens, der Konzeption, dass Verstehen eine Methode ist, die als Methode des Verstehens von Lebenszusammenhängen gedacht werden muss. Dasjenige, was in den Geisteswissenschaften verstanden und also interpretiert werden muss, also worauf sich das Verstehen richtet, nennt Diltay Ausdruck. Der Ausdruck oder manchmal auch Erlebnisausdruck ist das, was ausgelegt werden muss, und zwar in einem offenen Interpretationsprozess, ne? Stichwort Zirkularität, da wird dann nach Formen gesucht, der seine Grenze findet in der Wirklichkeit des Erlebnisses selbst. Das Leben ist das Maß dafür, wann wir meinen, einen Ausdruck verstanden zu haben. Also letztlich ist das Leben auch der Stopppunkt, an dem wir sozusagen die Form dann gewinnen. Verstehen ist so gesehen nicht einfach eine Denkleistung, sondern stärker sozusagen in das Umgehen mit Erleben selbst eingebaut. Es behält etwas Geheimnisvolles, diese Kategorie, diese Betonung, ja, dieser Rückgebundenheit an Leben selbst. So ist in allem Verstehen ein Irrationales, wie das Leben selber ein solches ist, schreibt Diltay etwas ironisch. Es kann durch keine Formeln logischer Leistungen repräsentiert werden. Wir treten mit dem Verstehen in Verfahrensweisen ein, die keine Art Analogie mit naturwissenschaftlichen Methoden haben, sagt Diltay auch an anderen Stellen. Also das ist sozusagen erstmal dann der Punkt, an dem er verharrt. Er reklamiert, dass eine ganz andere Art von Methode möglich ist. Wie die nun genau aussieht, da begrenzt er sich aber auf solche Negativaussagen. Es ist nicht die naturwissenschaftliche Methode, es ist etwas genuin anderes. Es ist ausdrucksorientierte Verstehensanstrengung, die im Leben selbst situiert ist. Man könnte jetzt noch einige Stichworte bringen, die Diltay nutzt, um das, was da jetzt genau Leben heißen soll, näher zu charakterisieren. Das sind sehr vorsichtige Bestimmungen, die auch abstrakt sind. Etwa bestimmt er das Leben als Wechselwirkung der Lebenseinheiten. Oder er sagt, in der Zeit ist Leben in dem Verhältnis von Teilen zu einem Ganzen, das heißt einem Zusammenhang derselben da. Also was das jetzt genau besagt über Leben, ist nicht so klar zu fassen. Es handelt sich hier, wenn man ihn jetzt verteidigen will, ja, um sozusagen die transzendentale Ebene, auf der er sich bewegt. Es sind sehr formale Bestimmungen. Es hängt zusammen, ja. Es ist also ein Einheitskonzept. Die Wirklichkeit ist das eminente Kriterium, durch das Leben sich ausdrückt, bemerkbar macht und auch verlässlich ist als Basis der Methode des Verstehens. Aber über diese formalen Bestimmungen hinaus finden wir das bei Diltay nicht jetzt irgendwie sozusagen nochmal substantiiert oder dergleichen. Er erklärt nur, warum es auch gar nicht geht, das zu substantiieren. Das wäre eine Erwartung, die auf diese Formatierung von Wissenschaftlichkeit gar nicht passt. Diejenige moderne philosophische Disziplin, die dieses Selbstverständnis von Diltay aufgenommen hat und auch die Intuition, dass die Zirkularität des Verstehens des Lebens nicht etwa ein Hindernis sein könnte, sondern eine regelrechte Methode hergeben könnte, diese philosophische Disziplin heißt Hermeneutik. Von griechisch Hermeneuen, das heißt erklären, übersetzen, verstehen. Auch Diltay hat das Wort Hermeneutik verwendet. Und die philosophische Hermeneutik, das werden Sie wissen, ist bis heute eine der philosophischen Subdisziplinen, Arbeitsfelder, könnte man sagen. Der Name, der im 20. Jahrhundert insbesondere dafür steht, dass die Hermeneutik auch noch über Diltay hinaus auch weiter ausdifferenziert werden kann, ist der Name Hans-Georg Gadamer, der, denke ich, auch als ihr vorläufig letzter wirklich berühmter Vertreter gelten kann. Aber es gibt auch heute noch Philosophen, die sich in diesem diltayschen Paradigma, sagen wir mal, bewegen. Interessanterweise übrigens ohne, dass man sie als Lebensphilosophen charakterisieren will. Gadamer werden Sie selten als Lebensphilosophen rubriziert finden. Hier sehen Sie wieder, dass das Etikett von irgendwie schlecht funktioniert. Also im Grunde kann man Diltay sauberer in die Geschichte der Hermeneutik einordnen, denn ihn als Lebensphilosophen mit anderen Lebensphilosophen in eine Schachtel tun. Damit zum zweiten Werkzusammenhang etwas kürzer. Der französische Philosoph Henri Bergson, geboren 1859, also im Jahr, in dem Darwins Ursprung der Arten erschien, war wie Diltay ein klassischer Akademiker. Er lehrt ab 1900 am Collège de France und ab 1914 war er Mitglied der Académie Française. Anders als Diltay, der als Professor vor sich hin arbeitete, war Bergson eine in hohem Maße öffentliche Person. Er erhielt 1928 den Literaturnobelpreis, betätigte sich zeitweilig als Diplomat und war so etwas, kann man sagen, wie ein Modephilosoph in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Bergson publizierte von 1889 bis Ende der 1930er Jahre. Wollte man eine Parallele zu Diltay suchen, so könnte man sagen, dass auch Bergson sich einerseits gegen eine unkritische, jenseitsbezogene Metaphysik zur Wehr setzt, andererseits aber ebenso kritisch die naturwissenschaftlichen Engführungen seiner Zeit zurückweist. Seine eigenen Überlegungen zielen aber nicht auf einen neuen transzendentalen Rahmen, der in der Lage wäre, Natur- und Geisteswissenschaften im Zeichen der historischen Vernunft zu versöhnen, so wie das vielleicht bei Diltay knapp gesagt werden könnte. Bergson setzt vielmehr genau in der Zone an, in der Diltay mit seinen psychologienahen Überlegungen zu Erleben und Ausdruck eher ungenau bleibt. Bergson geht direkt auf das innere Erleben zu, um dort eine Tiefe zu finden, die der wissenschaftlichen Methodik und insbesondere auch den Naturwissenschaften ihrem Wesen nach schroff gegenübersteht. Aus der Bergsonschen Perspektive entfaltet sich das innere Erleben zu einer ganz eigenen Welt, die er auch in phänomenologischer Manier erschließt, also beschreibt von innen her, von einem radikal subjektivistischen Standpunkt aus, sagen seine Kritiker und meinen subjektivistisch dann negativ. In dieser inneren Welt zeigt sich exemplarisch eine radikal andere Dimensionierung des Seins als für die naturwissenschaftliche und überhaupt jede objektivierende Analyse fassbar wäre. Diese andere Dimensionierung, das ist Bergson wichtig, ist aber nicht minder real als die Außenweltwirklichkeit, die wir mit unseren objektivierenden Verfahren erschließen können. Sie ist auch keineswegs auf die bloße Innenwelt des Subjekts beschränkt. Diese ganz andere Wirklichkeit, die wir erschließen können, wenn wir von innen her sozusagen genau werden, uns vertiefen. In seinem vielfach als Hauptwerk betrachteten Buch L'évolution créatrice, also die schöpferische Entwicklung, tritt Bergson aus seiner mit der Entwicklungsbiologie ganz unvereinbaren Perspektive unter anderem der Theorie Darwins entgegen. Entwirft eine Art Naturphilosophie der Lebensentfaltung als Evolution, also schöpferische Evolution von Pflanzen, Tieren, Menschen, aber ganz anders gezeichnet als aus darwinscher Perspektive. Aus Bergsons Sicht ist ein inneres Schwungmoment, eine schöpferische Spannung, ein Elan vital, das die eigentliche Essenz der evolutionären Dynamik. Dieser Elan vital, das ist ein nahezu unübersetzbarer Ausdruck. Eine lebendige Schwungkraft, ein im lebendigen Selbst impliziertes Bewegtsein oder eine Bewegtheit, die auch Freiheit impliziert. Also es ist ein, eigentlich ein namenshafter Ausdruck, dieser Elan vital. Gemeint ist aber nichts bloß Spirituelles, Lebenskraftartiges oder dergleichen, sondern etwas Materielles. Also eine Qualität, die der Erfahrung zugänglich ist. Insofern würde sich Bergson auch stets strikt dagegen wehren, als bloßer Spiritualist, als ganz abgehobener Abstrahierer interpretiert zu werden. Es geht um Erfahrung. Erfahrung, die wir haben können, die fassbar ist und die sich auch auf etwas Materielles bezieht. Es kann aber eben nicht eine empirisch-naturwissenschaftliche Analyse sein, mit der man da herankommt. Auch nicht geisteswissenschaftliches Verstehen, sondern es geht um einen anderen Weg und diesen nennt Bergson Intuition. Diese Intuition liegt jenseits der Worte und Begriffe. Vielleicht könnte man sagen, gemeint ist ein unmittelbares, einfaches, gedankliches Begreifen aus dem Erleben heraus. Auch Intuition könnte man jetzt lange darüber diskutieren, man könnte über Bergson eine ganze Vorlesung halten. Was Bergsons Charakterisierung der Intuition ausschließen, ist, dass es sich um etwas sozusagen bloß Intellektuelles handelt. Es ist stets mehr. Eine schöne Definition stammt von 1903. Hier schreibt Bergson, die Intuition ist, Zitat, die Sympathie, durch die man sich in das Innere eines Gegenstandes versetzt, um mit dem, was er Einzigartiges und infolgedessen Unaussprechliches hat, zu koinzidieren. Also zusammenzukommen. Sie sehen, das ist eine Emphase des Erlebens und der direkten Zugänglichkeit der Welt in einer vorbegrifflichen, radikal subjektiven Form. Sympathie ist auch so ein Stichwort, das hier sehr schnell, im Grunde ja auch wieder ein Stück weit auch in romantische Richtung, würden wir jetzt als deutsche Leser sagen, zielt. Ich denke, man sollte sich nicht zu sehr an diesen isoliert betrachtet befremdlich wirkenden Überlegungen zum Elan vital, also die Charakterisierung, was ist das eigentlich, aufhalten. Denn Bergson fabuliert nicht nur über Intuition und über diesen Elan vital, sondern er legt auch handfeste phänomenologische Untersuchungen vor, könnte man sagen. Und das sind eigentlich die starken Zonen auch seiner Philosophie. Er beschäftigt sich zum Beispiel intensiv mit dem Problem Zeit. Untersucht also die Zeiterfahrung aus dieser Unmittelbarkeitsperspektive und bringt faszinierende Beschreibungen, die abseits von irgendwelchen naturwissenschaftlich objektiven Psychologien oder objektivierungsorientierten Psychologien gelegen sind. Etwa zum Thema des Déjà-vu, also des Vorweghabens von Eindrücken oder auch zur Frage der Beschaffenheit des inneren Zeitbewusstseins. Da gibt es das Stichwort der Dauer und das Bild der Zeit als Fluss, ununterbrochener Fluss von Dauern. Das klingt jetzt erstmal sehr malerisch, aber es ist auch extrem interessant, gerade in dieser phänomenologischen Granularität, die solche Analysen dann auch haben. Er bringt also Erfahrungsbeispiele, die sehr sinnfällig sind und erschließt damit eigentlich eine Zone, die weit abliegt von den Psychologien, die wir gewöhnt sind. Ich lasse es dabei. Halten wir fest, dass Bergson mit einer im ersten Moment sehr wirklich radikal auftretenden innerlichkeits- und subjektorientierten oder subjektiv orientierten Idee von Eintauchen in unmittelbares Erleben tatsächlich auch eine Art Methodik verbindet und die situiert abseits der Naturwissenschaften seiner Zeit, aber viele Themen, die in naturwissenschaftlicher Perspektive sozusagen eben schwanger sind, dann von daher neu und anders rekonstruiert, im Zeichen des Lebens. Zum dritten Autor, Georg Simmel. Ebenfalls im Jahre 1859 geboren, publizierte von den 1880er Jahren an. Sein für unser Thema besonders wichtiges Werk Lebensanschauung, 4 metaphysische Kapitel, erscheint im Jahr seines Todes 1918. Anders als der geschichtswissenschaftlich orientierte Philosoph Diltay und anders als der im Zweifel eher mit der Psychologie ringende Philosoph Bergson, ist Simmel Philosoph, aber auch Soziologe. Er wird von der Soziologie als einer der Gründerväter der Soziologie geführt. Es ist allerdings eine Soziologie, die noch als Disziplin sich noch nicht wirklich sortiert hat im 19. Jahrhundert. Also man könnte sagen, Simmel ist einer derjenigen philosophierenden frühen Soziologen, wie sie die Disziplin Soziologie überhaupt nur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kannte. Später hatten sich die Grenzen zur Philosophie stärker geschlossen und Philosophen oder philosophierende Soziologen vom Typ Simmel oder auch Tönnies oder Sombart oder Max Weber, um da einige Namen zu nennen, gibt es in der Soziologie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eigentlich nicht mehr, wenn man vielleicht von Niklas Luhmann absieht. Simmel bewegt sich ziemlich frei zwischen Philosophie und Soziologie hin und her. Diese Überschriftenfrage ist vielleicht auch nicht so relevant. Er schrieb eine Menge empirischer Studienbetrachtungen. Das wird Ihnen vielleicht bekannt sein. Er schrieb über das Geld, über das Geschlechterverhältnis, zur Soziologie der Mode, der modernen Großstadt, der Mahlzeiten, des Todes und so weiter. Aber er beschäftigte sich eben auch philosophisch immer wieder intensiv, insbesondere mit Kant, auch mit Nietzsche und auch mit Bergson. Hier haben wir mal den seltenen Fall, dass ein titulierter Lebensphilosoph einen anderen titulierten Lebensphilosophen auch rezipiert. Simmels letzte Arbeit heißt, wie gesagt, Lebensanschauung. Er schrieb sie ganz bewusst als sein abschließendes Buch. Und wie er in einem Brief schreibt, er will hier den Relativismus, zu dem er sich als Soziologe bekannt hatte, durch ein, wie er es nennt, durchaus positives metaphysisches Weltbild abrunden. Er will also zum Schluss nochmal einbetten in eine Großphilosophie, was er in seinem Lebenswerk getan hat. Und das heißt, er will die Wirklichkeitswissenschaft Soziologie ergänzen durch eine Metaphysik des aktiven Lebens. Auch Simmel versucht im Zeichen des Lebens ein Ganzes zu denken. Nicht aber mit dem Akzent, den Diltay setzt, nämlich in der Form des auf das Erleben und den Lebensausdruck konzentrierten historischen Verstehensarbeit, sondern Simmel arbeitet mit dem Strukturbegriff Leben gewissermaßen direkt. Das Leben ist nach Simmel logisch nicht bestimmbar. Es existiert, es gibt das, aber es ist Transzendenz, sagt er. Denn die Eigenschaft des Lebens besteht darin, immer mehr Leben, wie er das nennt, mehr als Leben zu sein. Simmel bringt das wissenschaftstheoretische Problem, wie kann man Lebenswirklichkeit in wissenschaftlicher Strenge beschreiben, mit dem Problem Wirklichkeit und mit dem Problem Zeit und auch mit dem subjektiven Erzählbegriff des Lebens, also der Frage nach dem Lebenslauf und nach der Existenz, zusammen. Zitat: Solange man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit begrifflicher Schärfe trennt, ist die Zeit irreal, weil nur der zeitlich unausgedehnte, das heißt unzeitliche Gegenwartsmoment wirklich ist. Das Leben aber ist die eigentümliche Existenzart, für deren Tatsächlichkeit diese Scheidung nicht gilt. Nur für das Leben ist die Zeit real. Nicht ganz einfach zu deuten, wie das gemeint ist. Also die Zeitkategorien, die wir so als getrennte Kategorien kennen, werden nicht durch einen Oberbegriff Zeit, gut, das ist ein logischer Oberbegriff, kann man hier natürlich überschreiben, sondern diese sind ihrem Wesen nach gemeinsam Leben. Oder umgekehrt, Leben ist das, aus dessen Perspektive wir die Zeitkategorien als Einheit erfahren, in die verschiedenen Zeitstufen. Wenn wir aufmerksam hinhören, können wir hier vertraute Motive erkennen. Bergsons Entgegensetzung von physikalischer Zeit und fließenden Dauern, Nietzsches radikale Umwendung der Zeit, Sie erinnern sich, ewige Wiederkunft des Gleichen, wenn wir das Leben sozusagen von hier und jetzt von uns selbst ausdenken, dann perspektiviert sich Zeit ganz anders. Bei Simmel bleibt es bei einer Außenbeschreibung. Er versucht, das Objektive von Leben, die Objektivierung, das, was Wissenschaft so rauspräparieren kann, und die individuelle Dynamik zusammenzubringen. Und seine im Grunde verblüffend einfache Lösung lautet, beides zusammen definiert Leben. Also Leben ist das, was objektiv irgendwo vorfindlich ist, was ich auch als Soziologe empirisch beobachten kann, plus dem, was individuell nur subjektiv perspektiviert und dann einheitlich erlebt wird. Das nochmal als Einheit gefasst nennen wir Leben. Einheit von Kontinuität eines Stroms und Individualität, also punktuelles, isoliertes in diesem Strom. Das ist ein Bild, das Simmel verwendet. Oder auch Einheit von Kontinuität in der Zeit und dem Faktum, dass Einzelnes stirbt. Also gerade nicht kontinuierlich in der Zeit ist. Das alles wird als wirkliche Einheit gefasst. Und wenn man sich das genau ansieht, denke ich, kann man sagen, dass es letztlich der Begriff der Wirklichkeit ist, der diese polaren Definitionen Leben ist, also immer die Einheit der Gegensätze, die wir nicht auflösen können, trägt. Zitat: Die Existenzart, die ihre Realität nicht auf den Gegenwartsmoment beschränkt und damit Vergangenheit und Zukunft ins Irreale rückt, deren eigentliche Kontinuität sich vielmehr realiter jenseits dieser Scheidung hält, sodass ihre Vergangenheit wirklich in die Gegenwart hinein existiert, die Gegenwart wirklich in die Zukunft hinaus existiert, diese Existenzart nennen wir Leben. Versuchen wir jetzt nicht in diese Definition einzusteigen. Sehr kompliziert, Sie haben das rausgehört, ich habe es jetzt auch bewusst vielleicht ein bisschen zu schnell vorgelesen. Also, gerade dass wir in bestimmten Widersprüchlichkeiten stecken, die wir nicht auflösen können, zum Beispiel diejenige zwischen subjektiv und objektiv, aber auch die zwischen Verfließen der Zeit und punktuellen Einschnitten, das Faktum, dass das wirklich so ist, genau das nennen wir Leben. Es sind also die widersprüchlichen Pole, die der Begriff des Lebens nicht nur verklammert, sondern die sozusagen beweisen, dass es so etwas wie Leben gibt. Es muss, also diese extreme Widersprüchlichkeit ist gerade Charakteristikum von etwas, das wir Leben nennen. Simmel sieht natürlich, dass das ein bisschen getrickst ist, diese sozusagen die Not zur Tugend zu machen. Also alles das, was wir nicht erklären können, ist genau die Eigenschaft dessen, was wir Leben nennen. Und er löst das Problem insofern offensiv, als er sich an diesem Punkt zur Metaphysik bekennt. Zitat, also er sagt, das Leben habe, Zitat, zwei einander ergänzende Definitionen. Es ist mehr Leben und es ist mehr als Leben. In seiner Zentriertheit bleibend, streckt es sich sozusagen nach dem Absoluten des Lebens hin und wird in dieser Richtung mehr Leben. Aber es streckt sich auch nach einem Nichts hin und wie es sich erhaltendes und sich steigerndes Leben in einem Akt ist, so ist es auch sich erhaltendes und sinkendes Leben in einem Akt als ein Akt. Also auch die Durchbrechung, das Singuläre, dass das rausfällt aus diesem Kontinuum, gehört dazu und dass das wiederum, das soll ein einziger Akt sein. Es ist soziologietypisch, dass er hier von einem Akt spricht, ja, und nicht von irgendeiner kosmologischen, metaphysischen Größe, aber er nennt das Metaphysik und es ist auch Metaphysik. Also es ist die Deklaration einer Einheit, allerdings auf der Ebene von erlebbarer Aktualität, sagen wir mal. Etwas flapsig gesprochen, eine sowohl als auch Figur des Lebens, die alle möglichen Formen des Mehrdeutigseins dessen, was Leben genannt wird, in sich fasst und genau das dann auch zum Charakteristikum des Lebens ernennt. Das gilt auch für die Todesthematik, die die Simmel ähnlich behandelt. Also auch da sagt er, das lese ich Ihnen noch kurz vor, weil wir hatten ja auch über Weismann und die verschiedenen Entendlichungsfiguren, die das Leben selber in sich trägt, gesprochen. Simmel bietet hier eine tolle Formel an. Im Hinblick auf die Frage der Unsterblichkeit ist Leben wie folgt zu fassen. Zitat: Das Individuum ist sterblich. So Simmel ist das das Einzige, was unsere Denkformen uns zu denken gestatten. Das erleben wir auch. Das Individuum ist sterblich. Jetzt geht's weiter. Aber die Gattung nicht. Und die einzelne Gattung ist sterblich, aber das Leben nicht. Das Leben ist sterblich, aber die Materie nicht. Schließlich mag die Materie als ein Sonderfall des Seins vergehen, aber das Sein nicht. Zitat Ende. Ich ergänze noch, dass Simmel auch Normen, also Moral, als Lebensgebilde interpretiert. Insofern, wir kommen hier auf sehr viel elaborierterem Niveau in die Nähe dieser Haeckelschen Allheitsbestimmungen. Ja? Der Charme bei Simmel ist, dass er ganz offensichtlich weiß, was er tut. Also er versucht es nicht irgendwie anders zu deklarieren. Aber man kann vielleicht so zusammenfassen. Leben und So-Sein fallen bei Simmel vielleicht nicht so platt zusammen wie im Monismus von Haeckel. Aber wir haben hier einen interessanten Diskurstyp vor uns. Einen, der Leben gewissermaßen als Wirklichkeitsindex interpretiert. Also wenn etwas nur überhaupt wirklich ist, dann ist es Leben. Leben wird zu einem ganz formalen Bestätigungsattribut, das man an alles heften kann, was nur überhaupt, unter welchen Kriterien auch immer, als wirklich bezeichnet werden kann. Das wäre eine Art pure Indexversion des Lebensbegriffs. Also ein ganz formales, es existiert. In diesem Sinne von ja, erfahrbarer Wirklichkeit. Also ein allzuständiger und nahezu leerer Lebensbegriff, der vielleicht nur den Verweis auf Erfahrbarkeit enthält, im Gegensatz jetzt vielleicht zu Allsubstanz oder Gottesbegriffen oder dergleichen. Also die Idee, dass wir mittendrin stecken, und dass es sich um Handlungsaktualität irgendwie Handlungen oder Aktualität handelt, die handlungsförmig daherkommt oder erlebensförmig, das konnotiert man vielleicht, wenn man da Leben sagt und nicht irgendeine andere Großvokabel nimmt, aber es ist doch ein grenzwertig ins Formale entleerter Begriff. Differenzen, innere Differenzen des Lebensbegriffs werden aufgehoben. Dieser Lebensbegriff unterscheidet auch nichts mehr. Also der hat gar kein Gegenteil mehr. Das merken Sie, also Tod sowieso nicht, aber auch andere Begriffe. Das überführt sozusagen nur Allgemeinbegriffe ineinander, dieses Konzept von Leben. Soweit zu diesem Kapitel Lebensphilosophie. Die Pointe, wie gesagt, Sie haben interessante Konzeptionen. Bei den Autoren, die so bezeichnet werden, auch emphatisch mit dem Lebensbegriff arbeitende Konzeption, die je für sich auch eine Analyse wert sind. Aber misstrauen Sie dieser Überschrift Lebensphilosophie. Es ist sehr schwer zu isolieren, was man mit dieser Überschrift machen kann. Und ich habe die Vermutung nahegelegt, vor allem dient diese Überschrift für meine Begriffe darin, so eine Art Separatgeschichte zu erzählen, die aus interessierter Perspektive konstruiert wird, nämlich um so etwas wie eine philosophische Genealogie des Lebensdenkens abzurücken von den Lebensdiskussionen, die in anderen Disziplinen und auch einfach auch bekennend in der Nähe biologischer Diskussionen geführt werden. Damit zur Zusammenfassung. Erstens, die Sammelbezeichnung Lebensphilosophie wurde nachträglich geprägt und wird äußerst schwankend verwendet. Im Grunde, das hatte ich jedenfalls als These in den Raum gestellt, ist sie untauglich zur Charakterisierung einer philosophischen Strömung oder Tradition, die in der Sache wirklich sozusagen miteinander verbunden adressiert werden kann. Die Lebensphilosophie gibt es nicht. Mit Vorsicht lässt sich das Wort allenfalls zur Charakterisierung einzelner philosophischer Ansätze verwenden. Aber man sollte erstmal davon ausgehen, dass so charakterisierte Ansätze nicht unbedingt miteinander besonders viel systematisch gemein haben. Zweitens, am Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts wird Leben tatsächlich bei verschiedenen Theoretikern, bei verschiedenen Philosophen als zentraler und zum Teil sogar erklärtermaßen metaphysischer Begriff eingesetzt. Dies hat nicht zuletzt mit dem Versuch zu tun, eine Kritikstrategie gegen die Naturwissenschaften aufzubauen. Also schon die Anstrengung eines Dilthey oder eines Bergson selbst war auch schon darauf gerichtet, sich mit Naturwissenschaften kritisch auseinanderzusetzen, im Namen des Lebens, aber nicht unbedingt war da sozusagen die Hauptpolemik gegen andere Lebenskonzepte, also biologischere Lebenskonzepte etwa, sondern es ging dagegen den Naturbegriff und gegen die Naturwissenschaften. Philosophien der Unmittelbarkeit und Nähe zu einer umfassenderen als bloß natürlichen Wirklichkeit oder Kosmologie sind es, die den Lebensbegriff in dieser Weise in Anspruch nehmen, so um 1900 herum. Drittens, das Denken von Dilthey, Bergson und Simmel kann man in diesen miteinander wenig verbundenen, aber jeweils für sich abgrenzend mit den Naturwissenschaften im Dialog befindlichen Sinne am ehesten als lebensphilosophisch bezeichnen. Jeweils separat arbeiten die drei Autoren mit dem Lebensbegriff in emphatischer und programmatischer Weise. Dilthey ist es um das Ausdruckserleben zu tun und um das Verstehen als spezifische und besonders leistungsfähige Methode der Geisteswissenschaften. Bergson untersucht die Zeiterfahrung, das Gedächtnis und entdeckt eine autonome Dimension einer fließenden Wirklichkeit des als Dauer fungierenden Lebens. Sie ist der Erfahrung nur im radikalen Modus der Unmittelbarkeit, Stichwort Intuition, gegeben. Simmel entwickelt einen Universalbegriff Leben zur Fundierung der Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft, indem er Leben gewissermaßen als identisch mit den Widersprüchen des Wirklichen selbst erklärt. Das hatte ich Indexbegriff genannt. Strömen und solche Dinge spielen bei Simmel als Metapher auch eine Rolle. Also diese Mischung aus Strom und Unterbrechung und so weiter. Also metaphorologisch sind das alles sehr interessante Autoren. Viertens, namentlich an Simmels Lebensbegriff zeigt sich eine philosophische Universalisierung, die das Leben nur noch als Index jeglicher Erscheinung fasst, es also mit dem Wirklichsein überhaupt gleichsetzt. Nichts ist nicht eine Erscheinung des Lebens. Das philosophische Auflösevermögen eines solchen Lebenskonzepts ist, das kann man sich vorstellen, denkbar gering. Schon die Lebensphilosophen von Dilthey und Bergson sind in ihrem Bemühen um Fundierung und Ganzheit durchaus umstrittene Philosophien. Insofern findet man Lebensphilosophie in manchen Zusammenhängen auch als Negativetikett. Also im Sinne von verquast, versponnenes Einheitsdenken oder sowas in der Art. Die Lebensphilosophie von Simmel gleicht aber, denke ich, noch mehr als bei Dilthey und Bergson tatsächlich einer Tautologie. Es ist eine bloße Selbstbezeichnung der Wirklichkeit als wirklich, könnte man sagen. Und dieser Verdacht, dass es solche tautologischen Letztfiguren sind, bei denen man im Grunde landet, wenn man sich auf Lebensphilosophie einlässt, dieser Verdacht liegt auf dem ganzen Feld, das Lebensphilosophie tituliert wird. Also die Vermutung, dass eine Philosophie des Lebens im Grunde auf unklare Weise Wirklichkeit generalisiert und zu einer Großkategorie ausufernden Typs erweitert, sodass man nur noch unspezifische Allaussagen treffen kann. Das finden Sie auch jetzt nicht nur die Anwälte der Lebensphilosophie, die da Lehrbücher drüber schreiben, sondern eben auch die Kritiker der Lebensphilosophie, die genau in diesen Schwachpunkt ihren Finger immer wieder gelegt haben. So viel für heute.